Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Disziplin beim Abnehmen sprechen. Ja, und wenn du dich fragst, warum du keine Disziplin zum Abnehmen hast, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du dir einschaltest zu einer neuen Folge, der ersten Folge in diesem neuen Jahr. Und ja, erstmal hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht seid, dass ihr Spaß hattet, eine schöne Zeit hattet und dass es euch auf jeden Fall gut geht. Und ich hoffe vor allem, dass ihr motiviert seid und euch auf ein Jahr voller neuen Möglichkeiten freut. Und ja, solltest du in diesem neuen Jahr den Vorsatz haben, dein Essverhalten an der Wurzel zu packen, dann habe ich heute gute News für dich, denn du kannst dich jetzt wieder anmelden zu meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, in dem wir gemeinsam der Ursache für dein Essverhalten auf den Grund gehen. Es ist kein Diätprogramm und auch kein Fitnessprogramm, sondern wirklich ein Programm, das dafür da ist, deine Selbstliebe zu stärken, dein inneres Kind zu heilen und wieder eine liebevollere Beziehung zu deinem Körper, zu deinem Essverhalten, aber eben auch vor allem zu dir selbst aufzubauen. Und ich begleite dich in diesem Programm persönlich, bin über die Fragen an Julia-Gruppe für euch fast permanent erreichbar und gehe individuell auch auf eure Anliegen ein. Und im Moment kannst du dir wieder einen Platz sichern. Die Tore haben sich geöffnet und nicht nur das, sondern auch zu unserem Frühbucherpreis für ganz kurze Zeit. Also wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dich anzumelden, dann ist jetzt der allerbeste Zeitpunkt. Denn jetzt bekommst du eben das Programm definitiv noch zu einem günstigeren Preis oder dem günstigsten Preis. Genau. Anmelden kannst du dich auf shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank oder über den Link in den Shownotes. Und bei Fragen kannst du mir auch gerne bei Instagram schreiben. Dort findest du mich unter julia_shinecoaching und ich freue mich sowieso immer, wenn ihr mich dort auch besuchen kommt. Und jetzt starten wir mit dem spannenden Thema von heute, mit der Disziplin. Und mal schauen, wie viel Disziplin man wirklich zum Abnehmen braucht. Weil die häufigste Aussage, die ich seit Beginn meiner Tätigkeit als Coach für emotionales Essen von meinen Klienten höre, ist, ich bin einfach zu undiszipliniert. Und aus diesem Grund habe ich mich auch vor vielen Jahren entschieden, meine allererste Podcast-Folge diesem Glaubenssatz zu widmen. Die Podcast-Folge heißt, du bist nicht undiszipliniert. Und genau davon möchte ich heute auch dich überzeugen. Gerne kannst du zu dem Thema auch nochmal in meine erste Folge reinhören. Die verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Aber zuerst möchte ich dir die wichtigste Botschaft jetzt am Anfang mitgeben. Du bist nicht undiszipliniert. Ganz im Gegenteil. Aus meiner jahrelangen Erfahrung weiß ich, dass die meisten Menschen gerade deshalb zum Essen greifen, weil sie in vielen Lebensbereichen übermäßig diszipliniert sind. Das hört sich jetzt für dich vielleicht erstmal kontrovers an, aber ich garantiere dir, nach dem Hören dieser Folge weißt du genau, was ich damit meine. Und um zu verstehen, was ich damit meine, müssen wir zunächst mal in die Kindheit reisen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ganz ausführlich gehe ich da in meinem Buch Das Kind in dir will satt werden drauf ein. Hier versuche ich dich jetzt, so gut es geht, in Kürze abzuholen. In den ersten 6 Lebensjahren bildet sich nämlich die Gehirnstruktur eines Menschen mit all seinen neuronalen Netzwerken und Verschaltungen. Das ist also die Zeit, die unsere Gedanken und folglich das Grundgefühl, mit dem wir durchs Leben gehen, am meisten prägt. Und die Erfahrungen, die ein Mensch mit seinen Eltern oder auch anderen nahen Bezugspersonen in dieser Zeit macht, die prägen sich eben ganz, ganz tief ins Unterbewusstsein ein. Und um sich gesund entwickeln zu können, muss ein Kind nicht nur seinen körperlichen Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Schlaf, Wärme oder Atmung befriedigt werden, sondern auch in seinen psychischen Grundbedürfnissen. Und wir Menschen haben mindestens 4 psychische Grundbedürfnisse. Das Bedürfnis nach Bindung, nach Autonomie und Kontrolle, das Bedürfnis nach Lustbefriedigung bzw. Unlustvermeidung und das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung bzw. Anerkennung. Und wenn eines oder mehrere dieser Grundbedürfnisse in der Kindheit nicht ausreichend erfüllt wird, führt das eben zu psychischen Symptomen. Und natürlich ist es eine sehr unrealistische Vorstellung, dass Eltern ihre Kinder in allen 4 psychischen Grundbedürfnissen zu 100% abholen. Das gibt es nicht. Das schon mal vorab zur Beruhigung für alle Mamas und Papas, die gerade auch zuhören. Unsere Eltern sind ja auch nur die Kinder ihrer Eltern und oftmals wurden auch ihre Grundbedürfnisse nicht ausreichend erfüllt. Das heißt, jeder Mensch wird zu einem gewissen Grad Verletzungen aus seiner Kindheit in sich tragen. Das ist ganz normal, da kommen wir alle nicht drum rum. Aber es ist eben so, dass die meisten Menschen glauben, dass ihre Kindheit ja schon lang hinter ihnen liegt, aber in Wirklichkeit beeinflusst ihre Gegenwart nichts stärker als die offenen, ungeheilten Wunden ihrer Kindheit. Und es ist eben so, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter alles, was um sie herum geschieht oder gesagt wird, auf sich und ihren Wert als Mensch beziehen. Das ist ja auch ganz logisch, weil sie Dinge aufgrund ihrer mangelnden Lebenserfahrung einfach nicht in Relation setzen können. Ein Kind kann ja beispielsweise nicht denken, oh, die Mama hatte heute Stress bei der Arbeit und ist deshalb so gereizt und deswegen abweisend zu mir. Ne, da fehlt dem Kind schlichtweg die Empathie, weil Empathie entsteht ja auch dadurch, dass wir selbst Dinge durchfühlen und erleben und Erfahrungen sammeln. Und ein Kind hat diese Erfahrung schlichtweg einfach noch nicht gesammelt und kann sich deshalb natürlich auch nicht in den anderen Menschen reinversetzen. Also ist eben das Einzige, was ein Kind mit dem Stand seines Bewusstseins machen kann, das Verhalten der Mutter auf sich und seinen Wert zu beziehen. Und ich sage immer, Kinder sind von Natur aus bis zu einem gewissen Alter egozentrisch. Und das soll nicht eine Charaktereigenschaft in dem Sinne beschreiben, sondern das sind wir alle. Und das bedeutet einfach nur, dass alles, was uns bis zu einem gewissen Alter eben geschieht, wir auf uns selbst beziehen. Wir erleben uns als Kinder einfach als Zentrum der Welt. Und das sollten wir eigentlich für unsere Eltern auch sein. Und eben diese Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zwischen Bedürfnissen und Vorstellungen zu differenzieren, lernen Menschen erst im späteren Verlauf ihres Lebens. Und auch die Fähigkeit, logisch und rational zu denken, bekommt ein Mensch erst im Laufe seiner Entwicklung. Und wenn jetzt ein Kind von seinen Eltern in einem oder mehrerer dieser vier psychischen Grundbedürfnisse, die ich eben genannt habe, nicht ausreichend unterstützt wird oder durch Aussagen und Verhaltensweisen sogar vielleicht traumatisiert wird, entwickelt es Schutzstrategien. Weil Kinder spüren einfach instinktiv, wie sie sich verhalten müssen, um von ihren Eltern mehr Liebe oder überhaupt Zuneigung zu erhalten. Und eben um die Bindung oder auch die Liebe der Eltern aufrechtzuerhalten, passen sie sich dann dementsprechend an. Und diese Anpassung, die kann eben unterschiedliche Formen annehmen, Perfektionismus, Schönheitswahn, Überanpassung, Kontrollstreben, Angriff und Attacke, Süchte, Narzissmus, Rückzug und Flucht oder auch ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Das sind aber nur einige Beispiele. Und ich habe in meiner langjährigen Arbeit mit Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, festgestellt, dass auffällig viele meiner Klienten stark zu Perfektionismus, Überanpassung, Kontrollstreben oder auch einem Helfersyndrom neigen und dass diese Schutzstrategien die Hauptursache für das emotionale Essverhalten von meinen Teilnehmern oder Klienten sind. Und genau auf diese häufig auftretenden Schutzmechanismen und ihren Zusammenhang mit dem übermäßigen Essen und angeblich fehlender Disziplin möchte ich heute mal eingehen. Und da lasst uns einfach mal mit dem Perfektionismus starten. Perfektionismus entsteht ganz häufig, wenn Kinder das Gefühl haben, dass nichts von dem, was sie tun, für ihre Eltern gut genug ist. Und um den hohen Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen und auch ihren hohen Ansprüchen, versuchen sie dann halt immer überall in allen Lebensbereichen überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. Und ja, jeder, der unter Perfektionismus leidet, der weiß auch, wie sau anstrengend das ist und wie sau frustrierend das auch ist, weil es natürlich unmöglich ist, dass wir immer alles perfekt machen. Und natürlich dieser Druck, der dadurch entsteht und dieser Stress, der dadurch entsteht, der sucht sich irgendwo ein Ventil. Und viele Menschen nutzen dann eben das Essen, um ihren Stress abzubauen. Und das ist auch der Grund dafür, warum das Verlangen nach Essen manchmal so überwältigend sein kann, weil man ja sozusagen seine ohnehin schon überstrapazierte Willenskraft, die man durch diesen Perfektionismus ja ständig haben muss, schon ja überstrapaziert hat sozusagen und dann keine Willenskraft mehr übrig hat, um auch noch beim Essen Nein zu sagen. Und das führt dann wiederum zu diesem Glaubenssatz, ich bin einfach undiszipliniert. Dabei ist es eben genau diese übertriebene Disziplin, die das emotionale Essen auslöst. Und dann schauen wir uns die nächste Schutzstrategie an, das ist die Überanpassung. Und Überanpassung entsteht häufig, wenn Kinder spüren, dass ihre Eltern aufgrund emotionaler, körperlicher oder finanzieller Belastung stark gestresst sind und nur begrenzte Kapazitäten frei haben, um auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen. Und ja, man sagt, bis zum dritten Lebensjahr können Kinder ihre Gefühle ab einem gewissen Stresslevel nicht mehr selbst regulieren und sind sozusagen auf die Koregulation durch ihre Bezugspersonen, eben meistens die Mutter, angewiesen. Und Koregulation bedeutet einfach oder beschreibt eher den Prozess, bei dem eine Bezugsperson, das Nervensystem des Babys, mit ihrem eigenen Nervensystem reguliert. Und eben Säuglinge reagieren mega empfindlich und feinfühlig auf die psychischen Zustände ihrer Eltern und erleben diese psychischen Zustände so, als wären es ihre eigenen. Und dabei ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass diese kindliche Wahrnehmung über den psychischen Zustand der Eltern eben nicht nur durch die Sprache beeinflusst wird oder am wenigsten sogar, sondern eher eben durch die Körpersprache, die Mimik, der Klang der Stimme und sogar die Pupillengröße von den Augen der Eltern. Und es ist auch so, dass Kinder von gestressten Eltern ausnahmslos selbst erhöhte Cortisolwerte aufweisen. Und wenn ein Kind gleich zu Beginn seines Lebens sozusagen erhöhte Cortisolwerte hat, führt das natürlich zu einem niedrigen Richtwert für das innere Stresssystem und erhöht die Anfälligkeit eben auch für chronischen Stress dann im Erwachsenenalter. Und wenn Eltern aufgrund ihrer eigenen Belastungen eben nur begrenzt auf die emotionalen Bedürfnisse des Kindes eingehen können, lernt das Kind, seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse eben zu unterdrücken und entwickeln stattdessen instinktiv eine Strategie, um die Bedürfnisse der Eltern zu befriedigen. Also ganz unbewusst versucht dann ein Kind, die Anforderungen und Erwartungen der Eltern zu erfüllen, um nicht auch noch eine Belastung für die Eltern darzustellen. Und diese Strategie, die wird als Überanpassung bezeichnet und umgangssprachlich kennt man das auch als Brave-Mädchen-Syndrom oder People-Pleaser. Und dieser Anpassungsprozess, der in der frühen Kindheit eben schon beginnt, kann langfristig aber ein ja, tief verwurzeltes Verhaltensmuster werden. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass die Person auch im Erwachsenenalter Schwierigkeiten hat, ihre eigenen Gefühle zu erkennen und konstruktiv zu regulieren, gesunde Grenzen zu setzen und auch dazu neigt, sich übermäßig an andere anzupassen, um Konflikte zu vermeiden oder eben auch Anerkennung zu erhalten. Und Menschen, die seit ihrer Kindheit eben unter einem erhöhten Cortisolspiegel leiden und diesen durch diese ständige Anpassung an ihr Umfeld auch im Erwachsenenalter aufrechterhalten, weil sie eben nie gelernt haben, diesen Stress konstruktiv eigenständig zu regulieren, sind eben extrem anfällig dafür, nach externen Mitteln Ausschau zu halten, um ihren Stress zu kompensieren. Und für viele Menschen ist dieses Mittel der übermäßige Konsum von stark zuckerhaltigen oder fettigen Lebensmitteln. Und leider sind die langfristigen Konsequenzen durch dieses übermäßige Essen dann natürlich mit noch mehr Stress verbunden. Aber trotzdem ist es so, dass in dem Moment des Essens die Betroffenen sich kurzzeitig erleichtert oder entspannt fühlen. Und das erklärt auch, warum es Menschen, die unter Überanpassung leiden, schwerer fällt, auf Schokolade oder die Pommes zu verzichten, als Menschen, die nicht aufgrund ihrer Überanpassung unter einem chronischen erhöhten Cortisolspiegel leiden. Ich würde mal behaupten, jeder Mensch genießt den Geschmack und den leichten Dopaminrausch, der durch den Konsum von Zucker oder Fett entsteht. Aber die Person, die unter einem konstant erhöhten Cortisolspiegel leidet, verspürt gleichzeitig eben noch diesen beruhigenden Effekt und die Stressreduktion. Und ich sage immer, das soll man sich mal so vorstellen, also dieser gesenkte Stresspegel, den viele Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, erleben, wenn sie eben essen, ist für einen anderen Menschen sozusagen der Normalzustand. Also die Menschen, die nicht ständig unter einem erhöhten Cortisolspiegel leiden, die fühlen sich gleich, wie wenn der Mensch, der unter emotionalem Essen leidet, gerade was gegessen hat. Dann ist er ganz kurz entspannt. Und das erklärt eben, finde ich, auch so gut, warum es nicht eben um Disziplin geht, sondern darum, dass das Essen einfach eine Zusatzfunktion übernommen hat. Und dann schauen wir uns noch die Schutzstrategie Kontrollstreben an. Und diese Schutz- oder Überlebensstrategie, die entwickeln häufig Kinder, die in instabilen Familienverhältnissen aufwachsen. Und das trifft besonders häufig zu, wenn eine oder beide Eltern zum Beispiel drogen- oder alkoholabhängig sind oder unter schweren psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Borderline, Narzissmus oder auch Schizophrenie leiden. Und solche Erkrankungen, die treten oft schubweise auf und das bedeutet eben auch unerwartet auf. Und das Verhalten der Eltern kann je nach Tagesform eben sich stark verändern oder stark variieren. Und dadurch erleben Kinder keine regelmäßige Alltagsstruktur, die eben für eine gesunde Entwicklung notwendig wäre. Und lernen auch nicht, dass sie sich auf Menschen in ihrem Umfeld verlassen können. Weil Kinder brauchen einfach Stabilität, Struktur und feste Routinen, um ein Gefühl von Sicherheit und Vorhersehbarkeit auch zu entwickeln. Und diese klaren Erwartungen und regelmäßigen Abläufe, die helfen Kindern auch dabei, ihre Emotionen besser zu regulieren und Stress zu reduzieren. Und wenn jetzt ein Kind in unbeständigen, instabilen Familienverhältnissen aufwächst, dann entwickelt es einfach eine sehr starke Unsicherheit und auch eine emotionale Instabilität. Und über diese Strategie des Kontrollstrebens versuchen sie dann eben ihr großes Bedürfnis nach Sicherheit zu stillen. Und das sieht dann oft so aus, dass sie selbst beginnen, sich ihre eigenen strengen Regeln aufzubauen und sich penibel daran zu halten. Und diese Menschen haben auch massive Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen und somit auch eben Aufgaben zu delegieren. Und ganz oft leiden Betroffene auch an zwanghafter Selbstdisziplin. Und ja, diese schreit ja förmlich nach einem Ventil. Und ja, gar nicht so selten leiden dann diese sonst so disziplinierten Menschen unter regelmäßigen Essanfällen. Weil dieses maßlose Essen, das gibt ihnen das Gefühl, endlich mal loslassen zu dürfen und frei zu sein. Diese kurzen Momente des maßlosen Essens sind für viele die einzige Möglichkeit, sich zu entspannen. Und das Paradoxe ist auch, dass der Prozess des maßlosen Essens den Betroffenen auch ein Gefühl von Kontrolle und Vorhersehbarkeit vermittelt, weil sie sich ja darauf verlassen können, dass sie durch das Essen unangenehme Gefühle wie Schmerz, Angst, Einsamkeit oder Traurigkeit für einen kurzen Moment betäuben und diese ersehnte Entspannung erreichen können. Und diese Vorhersehbarkeit befriedigt bei denjenigen einfach ihr großes Bedürfnis nach Kontrolle. Also ihr seht, auch hier ist das Essen nicht auf Disziplinlosigkeit zurückzuführen, sondern vielmehr ist es die zwanghafte Selbstdisziplin und das ausgeprägte Bedürfnis nach Kontrolle, die letztlich den Kontrollverlust beim Essen auslösen. Dann kommen wir zur letzten Schutzstrategie, dem Helfersyndrom. Das Helfersyndrom ist eine Neigung, anderen intensiv und oft auf Kosten der eigenen Bedürfnisse zu helfen und kann in der Kindheit durch verschiedene familiäre Umstände gefördert werden. Kinder, die zum Beispiel in einer Umgebung aufwachsen, in denen Hilfeleistung eben stark belohnt wird, können lernen, dass ihr Selbstwertgefühl von ihrer Fähigkeit abhängt, anderen zu helfen. Oder zum Beispiel auch übermäßige Verantwortung für das Wohlergehen von anderen Familienmitgliedern, sei es für jüngere Geschwister oder für eine kranke oder bedürftige Mutter oder Vater oder Oma, kann dazu führen, dass die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und sich stark auf die Bedürfnisse anderer fokussieren. Und auch wenn die Eltern selbst vielleicht unter einem Helfersyndrom leiden und selbst ganz viel anderen helfen, dann übernehmen Kinder auch ganz oft einfach dieses Muster. Also diese familiären Voraussetzungen kombiniert mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen schaffen oft die Grundlage für die Entwicklung eines Helfersyndroms im späteren Leben. Und Menschen mit Helfersyndrom fühlen sich oft nur dann wertvoll, nützlich und geliebt, wenn sie gebraucht werden und andere Menschen auf ihre Hilfe angewiesen sind. Und eben bei dem Versuch, anderen zu helfen, verlieren diejenigen dann oft selbst die eigenen seelischen und körperlichen Bedürfnisse total aus den Augen. Und dieses ständige Überschreiten ihrer eigenen Grenzen und die mangelnde Selbstfürsorge führen dann auch natürlich zu einem hohen Stresspegel, den sie dann durch emotionales Essen zu kompensieren versuchen. Und zuletzt kann das Essen natürlich auch als Ersatzbefriedigung dienen, um das Belohnungssystem im Gehirn zu aktivieren, weil leider die Betroffenen selbst ganz oft nicht die Anerkennung und Dankbarkeit bekommen, die sie sich für ihren unermüdlichen Einsatz zu Recht auch erhoffen. Und ja, auch hier seht ihr, auch in diesem Fall liegt das starke Verlangen nach Essen nicht an einem Mangel an Disziplin, sondern hat weit komplexere psychologische und emotionale Ursachen. Und du kannst ja jetzt gerne mal in dich gehen und reflektieren, ob du dich in einigen familiären Umständen und den daraus resultierenden Schutzstrategien wiedererkannt hast. Ich habe auch bei Spotify mal eine Umfrage gemacht und du kannst gerne mit mir teilen, welche Schutzstrategie bei dir besonders vertreten ist. In der Spotify-Umfrage werdet ihr gefragt, Perfektionismus, Überanpassung, Kontrollstreben, Helfersyndrom oder vielleicht sogar alle gleichzeitig. Also stimmt da super gerne mal ab. Und wenn du dich in ein oder sogar mehreren dieser Strategien wiedererkennst, dann ist es besonders wichtig, dass du erkennst, dass es sich bei diesen Verhaltensweisen um Schutzstrategien handelt und nicht um deinen Charakter. Weil genau das wird dir Ego, aka Rumpelstilzchen, dir erzählen und gleichzeitig wird es dafür sorgen und alles dafür tun, an diesen vermeintlichen Charaktereigenschaften festzuhalten. Weil Rumpelstilzchen ist davon überzeugt, dass du nur dann geliebt wirst und auf dieser Welt überleben kannst, wenn du alles perfekt machst, das brave Mädchen bist oder der brave Junge bist, alles unter Kontrolle hast oder anderen helfen kannst. Aber das, was du vielleicht und Ego für deinen Charakter hältst, ist vielmehr eine Identifikation, die durch die Angst, nicht gut genug zu sein, entstanden ist. Und diese Identifikation mit einem Selbstbild, das auf einer Schutzstrategie basiert, versperrt dir den Zugang zu deiner wahren Natur. Als Kind hast du einfach gelernt, dich in eine Rolle zu zwängen, um dich den Umständen zu Hause anzupassen. Und was bei Kindern ein ganz überlebenswichtiger Anpassungsversuch ist, wird im Erwachsenenalter aber ganz schnell zu einem anhaltenden Stressfaktor, der wiederum eben emotionales Essen auslösen kann. Und solange du diese Rolle als Teil deiner Identität verstehst, wird es ganz schwer bis unmöglich, diese Verhaltensweise langfristig zu verändern. Also wenn du beispielsweise denkst, dass du übergewichtig bist, weil du undiszipliniert bist, wirst du immer versuchen, dein Gewicht durch Disziplin zu kontrollieren, ohne zu bemerken, dass das die falsche Stellschraube ist. Ich sage ja immer, damit du dich von emotionalem Essen befreien kannst, musst du erstmal den Entzündungsherd löschen, der dich immer wieder zum Essen greifen lässt. Und die Frage ist ja, wie soll eine Diät die Lösung deines Problems sein, wenn sie dafür sorgt, dass du dich emotional noch mehr überfordert fühlst, während sie dir gleichzeitig dein emotionales Ventil entzieht? Weil eine Diät ändert ja nichts an der Tatsache, dass du dich verausgabst, keine gesunden Grenzen setzt, dich verbiegst und deine eigenen Bedürfnisse übergehst. Wenn du also nur eine Diät machst, ohne dir einmal die Zeit zu nehmen, dich mit den Ursachen für dein Essverhalten auseinanderzusetzen, dann sorgt die Diät bloß für einen weiteren großen Stressfaktor in deinem Leben, der das emotionale Essen zusätzlich verstärkt. Und es ist eben leider so, dass über kurz oder lang der Essdruck irgendwann so übermäßig wird, dass du gar nicht mehr anders kannst, als nachzugeben. Und dadurch, dass du dann nachgibst, fühlst du dich wieder wie ein, in Anführungsstrichen, Versager oder willensschwach und undiszipliniert. Und diese negativen Gefühle lösen wiederum weiteren emotionalen Hunger aus und bestärken gleichzeitig dein negatives Selbstbild. Und um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, darfst du lernen, dich von diesen Überlebensstrategien zu lösen und zu erkennen, dass du sie heute gar nicht mehr brauchst, auch wenn dein Ego dir das Gegenteil erzählt. Du musst weder ständig perfekt noch brav noch angepasst sein, noch musst du die Welt retten oder kontrollieren, um eine Daseinsberechtigung hier auf unserem Planeten zu haben. In einer gesunden Familie muss ein neugeborenes Baby nichts leisten und nichts sein, um von seinen Eltern bedingungslos geliebt zu werden. Und nicht, weil das ein Baby ist und sich nicht selbst versorgen kann, sondern weil jeder Mensch Liebe und Wertschätzung einfach verdient hat. Einfach nur, weil er existiert. Und wahres Selbstwertgefühl bedeutet zu erkennen, dass du von Natur aus Liebe und Zugehörigkeit verdienst, dass du wertvoll bist und einfach toll bist, so wie du bist, weil du bist. Nicht aufgrund deiner Fähigkeiten, deiner Leistungen oder Erfolge, sondern einfach so, wie du jetzt bist. Ich bin wertvoll, weil ich bin. Du und jeder andere Mensch auf der Welt sind wertvoll, genau so, wie sie sind. Dieser Wert ist uns sozusagen einfach in die Wiege gelegt worden. Und unsere Aufgabe ist es, uns wieder daran zu erinnern und mehr auf diese Tatsache auch zu vertrauen, anstatt auf die gegenteiligen Aussagen von unserem kleinen Rumpelstilzchen. Also wenn du bisher geglaubt hast, dass du einfach undiszipliniert bist, hoffe ich, dass diese Folge dir zeigen konnte, dass auch wenn es dir schwerfällt beim Essen ein gesundes Maß einzuhalten, nicht mangelnde Disziplin der Grund dafür ist, sondern es wirken sehr viel tiefgreifendere Mechanismen auf dein Essverhalten, die keiner Disziplin der Welt standhalten können, sondern ursächlich geheilt werden müssen. Und ich hoffe wirklich, dass du in Zukunft immer dich daran erinnerst, wenn du dich dabei erwischst zu denken, dass deine Schwierigkeiten beim Abnehmen einfach auf undiszipliniertes Verhalten zurückzuführen sind. Genau, und jetzt zum Schluss möchte ich dir auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps mitgeben, was du tun kannst, um nachhaltig abzunehmen, ohne Druck, ohne Diäten und ohne Disziplin. Der erste und wichtigste Schritt ist immer, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass dein Essverhalten kein Zeichen von Disziplinlosigkeit oder Willensschwäche oder gar Faulheit ist, wie das leider so oft in unserer Gesellschaft stigmatisiert wird. Es ist definitiv keine Schwäche, sondern eine Antwort auf emotionale Überforderung. Und statt dich dafür zu verurteilen, darfst du beginnen, neugierig hinzuschauen, was will mein Essverhalten mir eigentlich sagen? Und dazu kannst du dir mal folgende Frage stellen. Welche Situationen oder Menschen lösen bei mir besonders oft das Bedürfnis nach Essen aus, obwohl ich keinen körperlichen Hunger habe? Und indem du beginnst, diese Frage ganz ehrlich zu beantworten, am besten schriftlich, kommst du Stück für Stück deinen eigentlichen Bedürfnissen näher. Weil da wirst du feststellen, dass dein Essverhalten oft mit Dingen wie Überforderung, Einsamkeit, Erschöpfung oder dem Wunsch nach Anerkennung zu tun hat und nicht mit einem Mangel an Disziplin. Und im zweiten Schritt solltest du anfangen zu trainieren, wirklich deine wahren Bedürfnisse wieder wahrzunehmen oder zumindest mit ihnen in Kontakt zu kommen. Weil viele Menschen wissen gar nicht mehr, was sie wirklich brauchen, weil sie so lange funktionieren mussten. Und was du da machen kannst, ist, dass du im Alltag einfach mal anfängst, so kleine Check-ins zu machen und zum Beispiel dich fragst, wie geht's mir gerade? Was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Vielleicht ist es Ruhe, vielleicht ist es ein Gespräch mit einer vertrauten Person, vielleicht ist es eine Pause. Genau, und der dritte Schritt ist dann natürlich auch, dass du dich traust, wenn du deine Bedürfnisse wieder anfängst zu erkennen, dass du diesen Bedürfnissen auch erlaubst, Raum einzunehmen. Also es reicht nicht, deine Bedürfnisse einfach nur zu erkennen, du darfst sie dir auch zugestehen. Und genau das ist oft der schwierigste Teil. Weil gerade dann, wenn du es gewohnt bist, dich für andere zurückzunehmen, alles richtig zu machen oder Angst hast, egoistisch zu wirken, fühlt es sich sehr ungewohnt an oder vielleicht sogar falsch an, dich selbst an erste Stelle zu setzen. Aber hier ist ganz wichtig, dir immer wieder bewusst zu machen, dass ein Nein zu anderen manchmal ein ganz wichtiges Ja zu dir selbst ist. Und da ist es auch wichtig, im Kleinen zu beginnen, alltagstauglich sozusagen und liebevoll dir selbst gegenüber zu sein. Und auch da ist mir nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht, sich selbst an erster Stelle zu stellen, heißt nicht, andere Menschen zu vergessen, sondern man stellt sich selbst an erster Stelle, damit man Energie hat, auch für andere da zu sein. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein Und. Ja, und um dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden, da können schon Kleinigkeiten reichen. Zum Beispiel, du stellst dir mal den Wecker 5 Minuten früher und ja, startest mal ganz bewusst, also nimmst dir diese 5 Minuten, um wirklich mal ganz bewusst in den Tag zu starten mit einer Tasse Tee oder von mir aus auch Kaffee, einer positiven Affirmation, einer Intention für den Tag oder einer kurzen Ich-Bin-Übung. Also das alles, bevor alle anderen etwas von dir wollen. Da darfst du erstmal vielleicht bei dir selbst ankommen am Morgen. Und in der Mittagspause könntest du zum Beispiel auch einfach mal dein Handy weglegen, nicht erreichbar sein und diese Zeit wirklich für dich nutzen, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Und eben dieses Nein sagen, wenn man Nein meint, auch wenn es schwerfällt, wir dürfen uns abgrenzen, ohne uns schuldig zu fühlen. Oder natürlich dürfen wir auch nach Hilfe fragen, wenn wir uns überfordert fühlen. Das können wir auch üben, weil du musst nicht immer alles allein schaffen. Es ist ein Zeichen von Stärke, dir Unterstützung zu holen. Und diese scheinbar kleinen Handlungen haben eine riesengroße Wirkung, weil sie deinem Unterbewusstsein die Botschaft senden, ich bin wichtig und meine Bedürfnisse zählen auch. Und mit jedem Mal, in dem du dir selbst den Raum gibst, den du brauchst, stärkst du nicht nur deinen Selbstwert, sondern nimmst dem emotionalen Essen auch nach und nach seinen Platz als Ersatzbefriedigung. Und so ersetzt du das Essen dann nicht durch Disziplin, sondern durch Verbindung. Verbindung zu dir selbst, zu deinen Gefühlen und zu deinen wahren Bedürfnissen. Im vierten Schritt, der sozusagen eine natürliche Folge der vorherigen ist, darfst du dich darin üben, gesunde Grenzen zu setzen. Weil wer sich ständig selbst übergeht, der braucht im Prinzip kein Nein zum Essen, sondern ein Nein zu Überforderung. Und Grenzen setzen bedeutet nicht, egoistisch zu sein, sondern dich selbst ernst zu nehmen. Und genau das darfst du Schritt für Schritt üben. Zum Beispiel, indem du freundlich, aber klar sagst, ich schaffe das heute nicht oder ich brauche gerade mal einen Moment für mich. Gesunde Grenzen schützen einfach deine Energie und sie helfen dir, im Gleichgewicht zu bleiben, emotional, mental und aber auch körperlich. Und dann wirst du schon ganz bald merken, je mehr du dich selbst ernst nimmst, desto leiser wird das Bedürfnis, dich über das Essen zu entlasten. Und wenn dich das Thema Grenzen setzen besonders anspricht, dann hör dir gerne auch mal meine Doppelfolge zum Thema Grenzen setzen an. Die verlinke ich dir nochmal in den Shownotes. In diesen Folgen spreche ich darüber, wie du ganz konkret im Alltag dieses Grenzensetzen auch umsetzen kannst, ohne dich schlecht zu fühlen. Und ein weiter wichtiger Schritt ist, dein Nervensystem zu beruhigen, weil emotionales Essen ist häufig keine Frage des Hungers, sondern ein Versuch, inneren Stress zu regulieren. Und ganz viele meiner Teilnehmer haben ein dauerhaft überregtes Nervensystem und das bedeutet, ihr Körper befindet sich in einem ständigen Alarmzustand. Vielleicht kennst du das auch. Du bist innerlich unruhig, angespannt, gereizt oder erschöpft, kannst aber trotzdem nicht richtig zur Ruhe kommen. Und genau in diesen Momenten meldet sich das Verlangen nach Essen. Nicht, weil du eben hungrig bist, sondern weil dein Körper nach einem schnellen Mittel zur Beruhigung sucht. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel in meinen Coachings gezielt mit Methoden, die dir helfen, diesen inneren Stress zu regulieren. Und ja, darunter zum Beispiel die EFT-Klopftechnik, mit der du über bestimmte Akupunkturpunkte emotionalen Druck abbauen kannst. Ich arbeite aber auch mit Meditationen, mit hypnotherapeutischen Audios und auch mit somatischen Übungen als Körperübungen, die direkt am Nervensystem ansetzen, um dich aus dem Stressmodus zurück in deine innere Sicherheit zu bringen. Und wenn du das mal ausprobieren möchtest, schau gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, weil da teile ich jede Woche ein kurzes Reel mit einer somatischen Übung, die dazu dient, dein Nervensystem zu beruhigen und dir eben dabei helfen soll, dich wieder mehr mit dir selbst zu verbinden. Auf Instagram findest du mich unter julia_scheincoaching und der Link dazu ist auch nochmal in den Shownotes. Und der letzte und oft auch sehr häufig übersehene Schritt ist, sei es dir selbst wert, Unterstützung zu beanspruchen. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Sei es dir selbst wert, dir Unterstützung zu holen. Ganz gleich, ob das in Form von Therapie, Coaching oder Selbsthilfegruppen passiert. Manchmal braucht es einfach Menschen, die dich daran erinnern, wer du wirklich bist, jenseits deiner Schutzstrategien und hinderlichen Muster. Und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie hilfreich das ist, weil auch ich lasse mich coachen und mache auch seit vielen Jahren Therapie. Und ich weiß eben auch aus meiner Erfahrung als Coach über die vielen Erfahrungsberichte meiner Teilnehmer, wie wertvoll es sein kann, sich bewusst und strukturiert mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und in meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, das ich persönlich begleite, unterstütze ich eben Menschen dabei, emotionales Essen aufzulösen und zwar nicht durch Disziplin, sondern indem sie wieder in Kontakt mit sich selbst kommen und eine liebevolle Beziehung zu sich selbst aufbauen. Also in dem Programm geht es wirklich um dich. Nicht umsonst beschreiben das ganz, ganz viele Teilnehmer immer als Reise zu sich selbst, diese 10 Wochen. Wir arbeiten daran, den Zugang zu deinen wahren Gefühlen und Bedürfnissen zu finden und dich zu stärken und auch dazu zu stehen, natürlich zu deinen Bedürfnissen und Grenzen zu setzen. Wir arbeiten an deiner inneren Kindheilung, lösen alte Schutzstrategien und Glaubenssätze auf und befreien dich von deinem negativen Selbstbild und stärken somit auch deine Selbstliebe. Es gibt aber ja ganz viele Wege und Möglichkeiten, Hilfe zu beanspruchen und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, diese zu nutzen, statt dich weiterhin für vermeintlich mangelnde Disziplin zu verurteilen. Genau, und dann kommt jetzt wie immer eine kurze Zusammenfassung, was ich euch in dieser Folge vermitteln wollte. In dieser Folge war es mir ganz wichtig, ja, dir noch einmal bewusst zu machen, dass du nicht undiszipliniert bist, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich bist du sogar in anderen Lebensbereichen viel zu diszipliniert und nutzt das Essen lediglich als Kompensation für den dadurch entstandenen Stress. Und es ist gut möglich, dass du in deiner Kindheit Schutzstrategien wie Perfektionismus, Überanpassung, Kontrollstreben oder ein Helfersyndrom entwickelt hast, um die Bindung zu deinen Eltern zu stärken und dich ihrer Liebe sicher zu fühlen. Und diese Schutzstrategien kosten einfach unglaublich viel Kraft, Disziplin und Energie. Und Essen war bisher einfach deine Lösung, um mit diesem Stress umzugehen. Du brauchst also nicht noch mehr Disziplin, um abzunehmen, sondern ganz im Gegenteil. Was du brauchst, ist, dir dieser Schutzstrategien bewusst zu werden und sie Schritt für Schritt loszulassen. Du darfst lernen, die wahren Bedürfnisse hinter deinem Essverhalten zu erkennen, für sie einzutreten, gesunde Grenzen zu setzen, dir zu erlauben, Fehler zu machen und weniger streng und verurteilend mit dir selbst umzugehen. Und auf diese Weise wird sich das emotionale Essen nach und nach auflösen und dein Drang nach übermäßigem Essen wird immer mehr nachlassen, sodass du gar keine große Disziplin mehr brauchst, um dein Wunschgewicht zu erreichen. Genau, und dann hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dir ja klar machen konnte, dass es dir nicht an Disziplin fehlt, dass sie dir ein paar gute Denkanstöße, Impulse mitgeben konnte. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst, wenn du ihm eine gute Bewertung hinterlässt. Und wenn du ihn auch weiterempfiehlst, vielleicht kennst du ja auch zum Beispiel noch ein paar Menschen, die auch denken, sie hätten keine Disziplin, dann leite doch die Folge einfach über WhatsApp oder ein anderes Medium mal weiter. Und genau, ich habe ja euch erzählt, dass ich eine Umfrage mache bei Spotify, auch nochmal eine kleine Erinnerung. Teilt mir da doch gerne mal mit, unter welcher Schutzstrategie ihr so leidet, ob es Perfektionismus, Überanpassung, Kontrollstreben oder das Helfersyndrom ist oder vielleicht sogar alle zusammen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Umfrage. Und dann am Schluss nochmal der kleine Reminder. Du Du kannst dich jetzt wieder anmelden für mein 10-wöchiges Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank und zwar zu unserem Frühbucherpreis für ganz kurze Zeit. Deswegen, wenn du dich von mir unterstützen lassen möchtest auf deinem Weg zu deinem Wunschgewicht und auf deinem Weg zu einem Leben frei von emotionalem Essen und mehr Selbstliebe, dann ja, schau doch mal in die Shownotes. Dort findest du den Link direkt zur Webseite oder du gehst einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da kannst du dich eben jetzt für kurze Zeit zum Frühbucherpreis anmelden und dir einen Platz für den Programmstart am 23. Januar sichern. Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die schon sich angemeldet haben und ich freue mich wieder sehr auf diese 10 Wochen mit euch. Für mich ist das auch immer eine wunderschöne und sehr, ja, erkenntnisreiche, wertvolle Zeit, die mir sehr, sehr, sehr viel Freude macht. Genau, und dann wünsche ich euch jetzt wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon, wenn wir uns am Sonntag oder nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.